Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Und damit herzlich willkommen zu unserer letzten Episode Bewusst gemacht in diesem Jahr. Mein Name ist Rebecca Hofmann und damit wir uns vor unserer Winterpause noch gebührend von Ihnen, liebe ZuhörerInnen, verabschieden können, habe ich heute keine externen Gesprächsgäste eingeladen, sondern meine beiden Host-Kollegen Milena Jelkic und Christoph Köhling. Hallo ihr beiden.
Hallo Rebecca.
Hi, schön, dass wir heute mal zu dritt sind.
Wir haben uns ja für heute vorgenommen, schon einmal ordentlich für Weihnachtsstimmung zu sorgen und ein bisschen über Geschenkesuche, Vorbereitungsstress und Baumdekor, Festessen und sonstige weihnachtliche Herausforderungen zu philosophieren. Wo steht denn gerade euer weihnachtliches Stimmungsbarometer?
Also mein weihnachtliches Stimmungsbarometer ist so ein bisschen gestiegen, weil ich schon angefangen habe zu dekorieren. Aber auf der anderen Seite drückt das Wetter mit Regen meine Weihnachtsstimmung noch so ein bisschen nach unten. Also es ist noch nicht auf seinem Höhepunkt.
Ja, ich muss sagen, ich bin absolut schon im Weihnachtsfieber. Ich war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe schon meinen ersten Glühwein getrunken. Der Adventskranz ist aufgebaut und ja, ich freue mich einfach auf diese schöne Vorweihnachtszeit und wir trotzdem Regen, würde ich sagen.
Ich kann mich an die letzten Jahre erinnern, da war es ja immer noch in die Weihnachtstage rein, relativ warm und da hatte ich dann gar keine Weihnachtsstimmung und jetzt, wo es schon so knackig kalt war, ein paar Tage, da war ich schon so richtig in Stimmung. Ich habe einmal schon Kekse gebacken und aufgegessen auch. Womit beschäftigt ihr euch denn in der Vorweihnachtszeit am meisten?
Also man beschäftigt sich natürlich mit viel Beruflichem, weil bei Manufaktum ist die Weihnachtszeit natürlich auch sehr turbulent, aber auch schön. Und ich für meinen Teil finde immer, man macht sich so einen super großen Druck, das perfekte Weihnachtsgeschenk zu finden, versucht das ganze Jahr aufmerksam zuzuhören, ob jemand was gesagt hat. In der Zeit haben die Leute sich dann diese Sachen aber schon selber gekauft und eigentlich schenkt man geliebten Leuten was und weiß auch, dass es eigentlich ja gar nicht schlimm wäre, wenn die Person das Geschenk schon hat oder es dann nicht gefällt und man es einfach umtauscht. Und ich frage mich immer, warum man nicht einfach sagt, dann muss es eben umgetauscht werden. Ich habe mir da was bei gedacht und derjenige freut sich ja einfach darüber, dass man an ihn gedacht hat und gar nicht darüber, dass jetzt das Geschenk vielleicht schon vorher gekauft worden ist.
Ja, das stimmt. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Hauptpunkt, warum das immer so ausartet in den Fußgängerzonen. Es muss was ganz Besonderes sein und was ganz Tolles. Und es ist ja jedes Jahr Weihnachten und dann muss man ja quasi immer das toppen nochmal.
Findest du, dass man es immer toppen muss? Und was bedeutet dann toppen? Also ich finde, es geht darum, dass man sich Gedanken gemacht hat oder dass man gut zugehört hat, finde ich aufmerksam. Aber dass man jetzt Massen an Geschenken herbeiführen muss, um jemanden seine Zuneigung oder dass man ihn wertschätzt zu zeigen, das finde ich zum Beispiel gar nicht.
Toppen ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber es ist ja ein wiederkehrendes Ereignis und dann setzt man sich vielleicht selber da auch unnötig unter Druck, was ähnlich Tolles zu finden wie beim letzten Mal.
Das tritt oft ein, glaube ich, wenn man im Vorjahr so total ins Schwarze getroffen hat. Mhm. Wenn man irgendwie was gefunden hat, vielleicht auch ein größeres Geschenk, was derjenige sich schon immer gewünscht hat und dann ist natürlich die Möglichkeit, das im nächsten Jahr zu toppen, eigentlich gar nicht mehr da.
Ja. Aber ich glaube, dass das manchmal dazu führt, dass dann auch so ein Stress ausgelöst wird. Wie ist das bei dir, Christoph? Hast du auch Stress beim Geschenke aussuchen?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin eher so der Jäger und Sammler, würde ich sagen. Ich verbinde das immer ganz gerne mit meinen Hobbys. Bin viel im Urlaub und ich esse ziemlich gerne und koche auch ziemlich gerne. Und dann bringe ich immer was von den Reisen mit, also besondere Lebensmittel, die es vielleicht hier nicht so gibt. Besonderen Wein oder Pralinen, eine besondere Nudelsorte. Und deswegen baue ich mir eigentlich über das Jahr schon einen kleinen Vorrat auf. Ich habe im Keller ein großes Regal mit ganz vielen Feinkostartikeln aus unterschiedlichen Ländern in Europa. Und wenn es dann in die Weihnachtszeit geht, gucke ich, für wen könnte was sein. Ich bin großer Fan von so Feinkostkörbchen. Und gerade in der Vorweihnachtszeit, weil man es natürlich nicht schafft, alle Freunde zu sehen, machen wir so Friends-Dinner. Und da kann man immer schon gucken, wenn man gemeinsam kocht oder im Wohnzimmer sitzt, was fehlt vielleicht noch in der Küche für ein Gadget, für ein Equipment. Und dann hat man schon Anregungen fürs nächste Jahr und kann irgendwie gucken, ah, da fehlt noch ein Zestenschneider oder ein Messerschleifer oder die eine Freundin hat nicht die richtigen Rotweingläser. Und so weiß ich eigentlich schon viele Monate im Voraus, was ich zu Weihnachten verschenken werde.
Das ist ja eine total schlaue Sache, dass du sagst, ich gucke das ganze Jahr. Ich habe auch schon mal versucht, so vorzugehen. Ich schaffe es aber nicht. Ich bin dann so, ich habe was Tolles und dann schenke ich das immer vorher schon. Und dann bin ich nachher dann doch vor Weihnachten, stehe ich dann trotzdem da und renne auch dann noch in die Fußgängerzone.
Also ich bin auch so ein Spontaneinkäufer. Ich finde es aber auch teilweise super risikoreich, frühzeitig Geschenke zu kaufen. Weil man kennt das ja von sich selber, Dinge, die man schön findet oder braucht. Die kauft man sich ja dann auch gerne selber, auch kurz vor Weihnachten noch. Und dann hat man ja häufig das Problem, dass man dann doch kurz vorher noch umplanen muss. Deswegen entscheide ich mich eigentlich immer, relativ spontan Geschenke zu kaufen. Nehme mir aber auch jedes Jahr vor, dass man einfach so zuhört und das dann notiert. Und ich glaube, wenn man was ganz Tolles hat, könnte ich es auch nicht abwarten, es abzugeben.
Ich finde, am Schenken ist das Verschenken das Schönste. Ihr bereitet das so viel Freude an, glücklich zu sehen, dass ich nach einigen Fehlschlägen in der Vergangenheit dazu übergegangen bin, mir das wirklich aufzuschreiben. Ich bin eigentlich ein eher chaotischer Mensch, aber in der Hinsicht bin ich ziemlich diszipliniert. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber und da schreibe ich namentlich Geschenkideen über das Jahr rein. Und natürlich gibt es dann immer Leute, die gut Geschenke-Tipps geben können und die das nicht so gut können. Und für die das nicht so gut können, gibt es dann meistens ein Notfallgeschenk oder ein Geschenk, worüber sich immer jeder freut.
Ich habe mal ein bisschen nach Geschenketipps geguckt, also wie kann man am besten Geschenke auswählen, und da war ein Tipp, den ich total interessant fand, und das wird so ein bisschen zu dir auch passen, Christoph, weil du sagst, das Verschenken ist eigentlich viel schöner als das Geschenk bekommen. Man soll was schenken, was der andere weitergeben kann. Mhm. Was sagt ihr dazu?
Und meine erste Auffassung wäre dazu, wenn ich etwas verschenke, was der andere am liebsten wieder weiter verschenken möchte, dann ist das sowas wie ein Schrottwichtel. Es ist ja eigentlich ein schöner Gedanke. Ich kann ihn gerade noch nicht so in Geschenken denken.
Ja, so geht's mir auch. Ich habe hier eine schöne Auswahl für Kinder gefunden. Den 5 Gift Guide for Christmas, wie man gute Geschenke für Kinder finden kann, ohne dass das ausartet. Also es sind so 5 verschiedene Punkte, nach denen man das aussuchen kann. Das, was das Kind will, das, was das Kind braucht, was es anziehen kann, was es lesen kann oder was es tun kann. Wie steht ihr denn so zu Action-Geschenken?
Also zu Aktivitäten finde ich super schön. Ich habe nur eine Erfahrung gemacht. Es ist super wichtig bei Aktivitäten, dass die festgeschrieben sind. Sonst verfallen die bei uns in der Regel ganz oft, weil dann kommt auch doch der Alltag dazwischen und man hat das dann gar nicht mehr so auf dem Schirm, und das ist ja super schade, wenn da irgendwas verloren geht. Aber geplante Aktivitäten wie Konzerte oder Besuche, das sind ja auch Spezialinteressen und auch gemeinsame Zeit, die man da verschenkt, finde ich super schön.
Das finde ich auch. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist aber, glaube ich, noch ein anderer Punkt. Wenn ich Gutscheine geschenkt bekomme, dann habe ich das auch manchmal, dass ich diese Gutscheine für einen ganz besonderen Moment aufheben möchte. Und dadurch, dass ich die aufheben will, verfallen die dann irgendwann. Und da ist die Erfahrung meinerseits, man sollte die dann so schnell wie möglich einlösen für sich. Sonst kann das auch mal ins Auge gehen. Gutscheine sind übrigens mit Geldgeschenken zusammen die am meisten verschenkten Geschenke.
Ist das so?
Ja, Geld und Gutscheine sind die am meisten verschenkten Geschenke und interessanterweise auch die Geschenke, die sich ganz viele Leute wünschen. Vielleicht, weil sie dann selber die Kontrolle darüber haben, was sie damit machen. Kann natürlich gut sein. Und danach scheiden sich dann die Geister. An zweiter Stelle kommen dann Nahrungsmittel, also so Verbrauchsgüter, Süßigkeiten. Und da ist aber bei den Beschenkten Kosmetik in der Tat und Parfums und so.
Also ich halte es wie du, Rebecca. Ich bin gar kein Fan von Gutscheinen, weil die liegen dann in der Schublade und kommen irgendwie nie zum Einsatz. Und wenn man sie dann doch einlösen möchte, dann hat man den Gutschein nicht dabei oder er ist vielleicht schon abgelaufen. Deswegen bin ich auch immer Verfechter von allgemeingültigen Geschenken, die man im Notfall dann vielleicht doch auch nochmal weiter verschenken kann, wenn es doch nicht den Geschmack trifft. Da habe ich immer mehr Freude dran als an einem Gutschein, muss ich sagen.
Ja, und Geld ist halt auch immer so eine Abwägung, ne, finde ich. Das ist dann auch irgendwo in so eine Richtung ideenlos. Andererseits lässt es dem anderen auch Freiheit. Das ist natürlich irgendwie perspektivenabhängig. Das hätte ich nämlich euch auch noch mal gerne gefragt. Also wenn man jetzt Dinge schenkt, und wir haben ja alle schon sehr viele Dinge, und manchmal ist ja das Problem am Schenken, dass eigentlich wir alle schon alles haben. Kann das sein, dass wenn man Dinge verschenkt, kann das übergriffig sein für den Beschenkten? Weil man den quasi dann mit Zeugs bombardiert?
Also ich glaube schon, dass Geschenke auch eine Form von Druck auslösen können. Also zum einen in Erwartungen. Ich glaube, dass wir alle eine leichte Tendenz dazu haben, dass wenn ich dir, Rebecca, ein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr mache, dass du das Gefühl hast, du musst mir nächstes Jahr auch was schenken. Also ich glaube, dass es so eine Form von Druck gibt. Aber ich glaube auch, man beschenkt ja Leute, die man hoffentlich gut kennt oder mit denen man sich auseinandersetzt und befasst sich dann eben damit, was für Werte und was für Interessen diese Person hat. Und ich halte auch viel von selbstgemachten Geschenken oder eben auch Lebensmittelgeschenken, die dann eine Form von Genuss erzeugen. Also ich mache zum Beispiel jedes Jahr für einen Teil von meiner Familie selber Eierlikör, weil die das einfach super gerne trinken. Das ist so eine Verbundenheit mit Weihnachten. Und es trifft immer auf den Punkt, ist jetzt vielleicht nicht das größte Geschenk, aber es trifft die Leute, die es halt mögen, an der richtigen Stelle. Oder auch ein guter Wein oder Pralinen, die man vielleicht nicht jeden Tag kauft und jeden Tag essen möchte, sondern zu besonderen Anlässen. Und ich glaube, dass man da einfach variiert und auf die Person eingeht. Und darum geht es ja auch an Weihnachten eigentlich. Und wenn das Geschenk dann eben was Kleines, Selbstgemachtes ist oder vielleicht auch ein geschriebener Brief mit einer Dose Pralinen, dann kann man auch da, glaube ich, genau ins Schwarze treffen und eben diesen Konsum gar nicht so fördern. Und dann einer anderen Person, die vielleicht schon seit Monaten träumt, einen Mokka-Master in ihrer Küche stehen zu haben, dann den zu verschenken. Ich glaube, dass es da eher darum geht, sich mit der Person auseinanderzusetzen und dass das dann die Form ist, eben diesen Überkonsum nicht zu fördern.
Also ich glaube, das spiegelt deine Auflistung auch ganz gut wider, Rebecca. Wenn Gutscheine und Geld auf Platz 1 sind, also selbstbestimmt sich was aussuchen zu können, Platz 2 sind Lebensmittel und Platz 3 ist Körperpflege. Also ein Parfüm ist teuer, man überlegt sich wirklich lange, was man haben möchte, und viele Düfte begleiten einen auch ziemlich viele Jahre, sodass man treffsicher unterwegs sein kann. Körperpflege, ein schönes Peeling, ein schönes Schaumbad für die Badewanne. Da findet man immer Verwendung für und ist vielleicht auch so ein bisschen Me-Time, die man dann verschenkt. Und Lebensmittel sind halt auch irgendwann aufgebraucht, sind weg. Und wenn man zum Beispiel sagt, man trinkt keinen Rotwein oder man mag keine Trüffelpralinen, sind sie auch ein schönes Giveaway für irgendwen anders und man kann jemand anderem noch eine Freude damit machen.
Ja, Parfum, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also wenn jemand so ein festes Parfum hat, den er sowieso benutzt, dann finde ich, ist das ein schönes Geschenk. Bei anderen Düften wäre ich total vorsichtig, weil das ja immer anders riecht, je nachdem, was du für eine Haut hast. Bei so selber machen, das finde ich auch total toll, weil ich finde immer, wenn jemand mir was selber macht, dann hat er seine größte Ressource quasi hergegeben, nämlich seine Lebenszeit. Das ist wirklich auch immer ganz toll, finde ich, wenn sich da jemand so Mühe macht.
Was ich auch immer schön finde, aber das ist vielleicht auch so eine persönliche Note, ich finde Designklassiker auch das perfekte Geschenk. Es sind wirklich langlebige und nicht trendige Accessoires, die man vielleicht im Wohnraum einsetzt, die dann Jahrzehnte bei jemandem im Wohnzimmer stehen. Und ich finde es dann auch schön, wenn man irgendwie die Person besucht und dann sieht, dass dieses Teil halt einfach einen Platz in der Wohnung gefunden hat und auch über Jahrzehnte da steht. Also für mich kann man damit eigentlich auch gar nicht viel falsch machen.
Was wären denn so für euch Geschenketipps, wenn wir jetzt mal vielleicht auch von unserem Sortiment nochmal ausgehen? Was wären da Sachen, die ihr verschenkt?
Also neben super individuell hätte ich immer so Allrounder, das sind aber eher so Kleinigkeiten. Christoph hatte das eben einmal kurz angestoßen, das Thema Meshbags. Das sind so kleine, durchsichtige Taschen, die man eben für unterschiedliche Zwecke in verschiedenen Größen benutzen kann. Und die sind bei mir einfach überall eingezogen. Ich habe immer in meiner Tasche bestimmte Sachen, die ich dann da nochmal sortiere, Unterlagen, die ich da drin sammle. Und die finde ich super. Die sehen auch cool aus. Und weil ich teilweise auch sehr gerne scharfes Essen mag, es gibt bei uns Sambal Oleg in einem super guten Geschmack. Das kann man auf jedes Essen draufpacken. Also ich finde es einfach total toll. Das habe ich schon 10-mal verschenkt bestimmt. Und jedes Mal werde ich danach gefragt, wo man das nachkaufen kann. Salze, finde ich, funktionieren auch immer super gut. Und wenn es so ein bisschen größer sein soll, ich habe eine große Liebe für Kaffee und ich finde auch ein Mokka Master ist einfach immer ein Highlight in jeder Wohnung und die gibt es in super unterschiedlichen Farben, sodass man die auch echt gut an Wohnung und Raum von dem Beschenkten anpassen kann.
Ich fange direkt mit dem Kracher, mit dem hochpreisigen Geschenktipp an. Das ist die Messerschleifmaschine von Tormek und zwar in der Farbe Quarzgrün. Die wird an Weihnachten auch bei mir zu Hause einziehen. Ich beschenke mich selber.
Warum Quarzgrün?
Ah, die passt gut in unsere Küche. Wir haben eine ganz clean weiße Küche und mit dieser Trendfarbe Grün greift die Wandfarbe bei uns auf. Das passt ziemlich gut. Und auch in Quarzgrün verschenke ich sie an meine Eltern in diesem Jahr. Absolut Nummer eins bei mir. Und dann habe ich es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich ja auf Feinkost und Kulinarik gehe. Und da ist meine absolute Weinempfehlung der Bio-Chardonnay Mondeiche aus der Pfalz von Motzenbecker. Das ist eine Geschmacksexplosion. Also das ist für mich der beste Weißwein, den es im Moment auf dem Markt gibt. Die Besonderheit da ist, dass in der ersten Vollmondnacht des Jahres wird das Eichenholz für die Fässer geschlagen. Und deswegen hat der Ausbau des Weins in den Fässern eine ganz andere Note als ein Nicht-Mondeichen-Weißwein. Der ist wunderbar schmelzig auf der Zunge, fruchtig, feinperlig. Man kann ganz toll Käse dazu essen und dann verändert sich auch der Geschmack des Weißweins, wenn man französischen Weichkäse zum Beispiel dazu isst. Den werde ich ziemlich viel verschenken in diesem Jahr. Und dazu passend, das macht das Geschenk nämlich dann rund, wenn man eine Flasche Wein mit einer Kleinigkeit an Essen verschenkt, ist eigentlich das beliebteste Geschenk bei mir. Der Elisenlebkuchen aus dem Fichtelgebirge. Der kommt auch schon in einer schönen Verpackung, also den muss man nicht nochmal extra einpacken. Und dann hat man ein wunderbares Geschenk, eine Flasche Wein oder eine Flasche Sekt und dann diesen Elisenlebkuchen, der auch seine ganz eigene Aromatik mitbringt. Ziemlich viele Nüsse kann man rausschmecken. Das finde ich aber großartig und ich glaube dann, was eigentlich immer geht, ist ein kleines Schälmesser von Robert Herder.
Diese Hümmelchen, ne?
Die Hümmelchen, ja. Jeder kennt sie irgendwie von seinen Großeltern, vom Kartoffelschälen. Mhm. Aber das muss man auch ganz selten nur nachschleifen.
Die tragen sich doch auch selber ab. Die Frau Herder hat uns doch mal so alte Messer gezeigt, die dann wirklich 80 Jahre benutzt worden sind und quasi nur noch so ein kleines Stück Metall übrig haben, aber trotzdem noch funktional sind. Wahnsinn.
Ja, also das kleine Hümmelchen gehört einfach in jeden Haushalt. Jedes Mal, wenn ich jemanden im Freundeskreis entdecke, wo das noch nicht in der Schublade liegt, denke ich mir, ah, Weihnachten kommt bald.
Schenkst du ein Naschentstück dazu, das obligatorische, weil man ja traditionell eigentlich Scheren und Messer nicht verschenken soll?
Und Schuhe auch nicht.
Das kenne ich noch nicht.
Schuhe auch nicht, ja genau, dann läuft man weg.
Das kenne ich noch nicht, klärt mich auf.
Man sagt, Messer und Scheren zerschneiden die Freundschaft. Deswegen wird das quasi mit einem symbolischen Kauf besiegelt. Also man schenkt ein Centstück dazu und das Centstück kriegt man dann wieder und dann ist das quasi aufgehoben.
Oh, das muss ich mir unbedingt merken.
Hast ganz wenig Freunde, ne?
Also ich muss sagen, noch ist keine Freundschaft zerschnitten.
Man sollte mit dem Schicksal nicht spielen.
Ich habe noch einen Gutschein mitgeschenkt. Ich werde das auf jeden Fall einführen, definitiv.
Warst du auch Highlights, Rebecca, die du immer verschenkst?
Ja, also ich bin ein ganz großer Fan von unserem weißen Balsamico.
Von Giusti aus Italien.
Das ist für mich echt so ein leckerer Essig. Den könnte ich so zwischendurch fast so löffelchenweise trinken. Da kann man die besten Salatdressings draus machen. Da bin ich wirklich großer Fan. Und ansonsten, ich bin ein großer Freund von Schreibtischzubehör. Also ich finde auch immer so einen schönen, wertigen Kugelschreiber, einen Füller und so. Das finde ich, sind auch wunderschöne Geschenke, die dann auch so einen Gebrauchswert haben, die man mitnehmen kann, die man vielleicht auch nicht dann an der nächsten Ecke liegen lässt, wie jeden x-beliebigen Plastikkugelschreiber, den man sonst irgendwie da hinterhergeschmissen bekommt. Sowas finde ich auch immer sehr schön. Aber das muss natürlich auch dann zu den Leuten passen, ist auch ganz klar. Und ich finde es auch super, dass wir unseren Rosé-Champagner wieder im Sortiment haben.
Das mit dem Stift finde ich auch eine richtig schöne Idee, weil das Geschenk begleitet einen ja dann auch über eine längere Zeit und man erinnert sich vermutlich dann auch immer wieder an denjenigen, der das Geschenk gemacht hat. Toller Gedanke.
Wie seht ihr das denn mit Budget? Das Durchschnittsbudget 2024 waren 533 Euro, die ausgegeben worden sind für Weihnachtsgeschenke. Wie seht ihr das? Schenkt ihr eher groß oder eher klein?
Also mein psychologischer Trick ist natürlich, wenn ich das ganze Jahr über schon die Sachen zusammengesammelt habe, dass ich quasi im Dezember gar kein Geld für Weihnachtsgeschenke ausgebe, weil ich ja schon alles im besagten Regal habe, was ich dann einfach nur noch verpacken muss. Aber ich würde es, glaube ich, eher so sehen, es kommt darauf an, ob es persönlich ist, das Geschenk, ob es den Geschenkten erreicht, ob er sich darüber freut. Und dann können das auch ein Zweierset Gläser für 10 Euro sein oder ein Dreierset Schälmesser für 70, 80 Euro oder vielleicht sogar ein Messerschleifgerät für 300 Euro. Es muss ankommen, es muss treffen und der Geschenkte muss sich einfach riesig drüber freuen. Und da ist der Wert für mich eigentlich ziemlich egal.
Das würde ich unterschreiben. Ich finde, Budget macht keine Wertschätzung aus. Ich finde, der Gedanke macht die Wertschätzung aus. Ich kann aber den Budgetgedanken grundsätzlich verstehen, damit auch nicht so viele Geschenke gekauft werden und mit Bedacht und auch mehr Zeit haben wir uns immer dazu entschlossen zu wichteln. Also ich glaube, es geht dann eher um die Masse, die man vielleicht reduzieren sollte, als um den Wert an sich.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe ja eine relativ große Familie und wir hatten irgendwann dann so einen Geschenkewust unterm Baum liegen, dass quasi nur noch die Spitze des Baums rausgeguckt hat aus diesem ganzen Berg. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir Lose ziehen. Und dann haben wir auch die Situation, dass wir nur noch eine Person beschenken. Die wechselt dann auch immer und dann die Kinder werden halt weiterhin noch beschenkt. Aber die haben da auch, glaube ich, mehr von.
Wir haben es sogar nochmal geändert. Wir haben am Anfang auch immer per App gelost, wie so ein klassisches Wichtelsystem. Und jetzt sind wir dazu übergegangen, dass wir einfach alle ein neutrales Geschenk kaufen. Und dann spielen wir an Weihnachten ein Spiel. Und so werden dann die Geschenke zugeteilt und auch getauscht.
Ach, das ist auch cool. Gute Idee. Kann man sich auf jeden Fall schon mal wieder was mitnehmen.
Absolut spannende Modelle, muss ich sagen.
Dann geht nämlich eigentlich jeder mit dem für sich besten Geschenk vielleicht daraus.
Ja, sonst musst du weiter tauschen. Du hast ja jetzt einen kleinen süßen Dackel, Christoph. Kriegt er auch ein Geschenk?
Natürlich, es ist sogar schon eingepackt. Das ist nämlich eine Wurfente.
Ah, wie süß.
Zum Toben. Es geht ja nicht, dass nur wir was auszupacken haben.
Jetzt hört er das ja.
Jetzt hast du es verraten, genau. Wie seid ihr denn da? Seid ihr mehr so der Tesafilm-Typ, ich hau das zusammen, oder macht ihr euch über die Verpackung von den Geschenken dann auch nochmal extra Gedanken?
Also ich mag gerne schönes Geschenkpapier und kann mich nicht davon freisprechen, dass ich jedes Jahr eine kleine Pinterest-Recherche mache darüber, wie ich Geschenke verpacke. Ich finde es auch schön, wenn dann unterm Tannenbaum alles gleich aussieht. Ich schaffe das nicht immer. Das Geschenk, was man am 24. kauft, das kriegt meistens in der Verpackung weniger Liebe. Aber vorab versuche ich schon, irgendwie alles schön und in einem Konzept und einem Farbstil meistens einzupacken mit Bändern. Und
wirklich? Ja. Also in einem Farbstil auch?
Ja.
Wow.
Dann werden Bänder ausgesucht und Papier und Karten, alles. Da hat ein Schema.
Ja, ich bewundere das immer sehr, wenn Menschen so ganz tolle Geschenke verpacken können. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen untalentiert. Ich bin mehr so der Tesa-Typ, glaube ich. Ich krieg's eingepackt, aber die Geschenke von meinen Geschwistern sehen immer viel, viel schöner aus, muss ich an dieser Stelle zugeben.
Milena, hast du denn auch besondere Techniken, Falltechniken für das Geschenkpapier oder ist es dann schon relativ klassisch eingepackt, nur halt farblich schön aufeinander abgestimmt?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich da großes Talent für hätte, aber ich gebe mir Mühe. Ich versuche eigentlich immer so ein bisschen so alte Schuhkartons oder sowas aufzubewahren und die dann, um das Geschenk zu machen, weil ich für mich herausgefunden habe, dass eckige Dinge mir doch besser liegen als unförmige Geschenke-Einpackereien. Ich finde, es sieht auch schöner aus, aber die werden bestimmt nicht perfekt. Aber ich finde irgendwie, es zählt der Gedanke und es wirkt trotzdem in Summe eigentlich, finde ich, immer sehr harmonisch. Und mir macht das auch Spaß. Also mit Weihnachtsmusik dann irgendwie vor Weihnachten zu Hause zu sitzen, alles einzupacken, da habe ich schon Freude dran.
Ich finde da ja auch der absolute Helfershelfer, da sind unsere Florentiner Papiere, weil die auch so schön fest sind. Also erstmal sehen die ganz toll aus und dann haben die aber auch so ein dickes Papier. Weil ich finde manchmal so andere Geschenkpapiere, die reißen unheimlich leicht, finde ich. Wenn man da was Eckiges hat, so, dann hat man ganz schnell so ein Loch irgendwie schon in der Ecke, wenn man ein bisschen zu feste zieht. Und eine Zeit lang habe ich auch wirklich Packpapier abgenommen und das dann dekoriert mit irgendwelchen Stempeln oder so. Ein bisschen kreativ lebe ich mich da doch aus, aber was dabei rauskommt, ist dann so, naja, naja.
Was auch noch ganz cool ist, dazu gibt es auch bei uns, falls Zuhörerinnen und Zuhörer nach Ideen suchen, auf unserer Website coole Ideen zu, nachhaltige Geschenkverpackungen, also Materialien, die dann auch nochmal weiterverwendet werden können, mit Geschirrtüchern binden, wird auch alles genauer erklärt, dass man das auch hinbekommt und Gläser befüllen und es sieht nachher auch super schön aus und der schöne Gedanke daran ist ja dann auch noch, dass es ein doppeltes Geschenk ist, also das Geschenk ist quasi in einem Geschenk, das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut.
Das ist so ein bisschen mein Stichwort, ich bin nämlich absolut der pragmatische Typ und ich empfinde eine große Freude, die Geschenke auszusuchen, aber gar keine Freude bei dem Verpacken. Ich habe weder das Talent noch die Geduld dafür, bin da aber, glaube ich, auch vorgeprägt. Also in meiner Kindheit war das so, dass wir die Geschenke in Bereichen unter dem Tannenbaum aufgebaut haben und da wurden die Geschenke zugedeckt mit schönen Tischdecken von meiner Urgroßmutter, alte Leinenstoffe, die irgendwie mit Hand bestickt sind und dann wurde nach und nach immer der Beschenkte wurde sein Geschenkteil aufgedeckt und dann konnte man sich die Geschenke angucken. Fand ich schön, wobei ich sagen muss, also jetzt darf es auch ein bisschen knistern mittlerweile unterm Tannenbaum. Neben dem besagten Regal mit den Weihnachtsgeschenken habe ich ein Regal mit Verpackung. Kleine Weidekörbchen, Schuhkartons und ganz viel Zellophanpapier. Ich recycle einfach Geburtstagsgeschenke. In diesem Jahr verschenke ich noch Körbchen, die ich zu meinem 30. Geburtstag bekommen habe. Und ich habe die Theorie, dass es in unserem Freundeskreis nur 10 Weidekörbchen gibt, die untereinander immer weitergereicht werden. Aber gerade bei meinem Gedanken mit den Feinkostkörbchen kommt diese Verpackung eben gut zum Tragen. Und wenn es mal ein bisschen mehr eingepackt werden soll, greife ich gerne auf Zeitung zurück. Ich habe 2 Zeitungen abonniert und immer wenn dann ein schönes Cover, ein schönes Foto ist, hebe ich das auf und benutze das als Geschenkpapier. Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn es mal irgendwie kaputt reißt beim Verpacken.
Recycelt ihr Geschenkpapier? Das wäre auch noch so eine Frage. Das hat meine Omi immer gemacht. Die hat das dann aufgehoben, wenn das gutes Papier war. Und ich habe jetzt von einer Kollegin sogar noch mal gehört, ihre Oma, die hat das immer gebügelt dann noch mal, damit das wieder glatt wurde. Und wenn man das bügelt, dann kann man sogar das Tesafilm wieder abziehen.
Ohne den Druck zu beschädigen?
Kommt aber wahrscheinlich da aufs Papier an.
Also ehrlicherweise, Papier habe ich jetzt noch nicht weiterverwendet, aber Schleifen sehr oft. Schleifen und Bänder, vor allen Dingen, wenn ich die von anderen Geschenken hatte und die waren dann super schön. Ich finde zum Beispiel so dicke Samtschleifen auf einem Geschenk so schön. Und wenn man dann selber eine hatte, die dann auch vielleicht relativ großzügig gebunden ist, sodass man relativ viel Stoff hat, dann behalte ich die schon und verschenke die dann zum nächsten Geburtstag einfach mit oder nächstes Jahr an Weihnachten und bewahre die auf.
Ja, ich finde, wenn man sich für eine nachhaltige Lösung entschieden hat, ob das jetzt ist, ein Geschirrtuch einzupacken oder irgendwie Zeitungspapier zu nehmen, dann ist es schon wichtig, dass man noch ein bisschen Außendeko dranhängt, ob das jetzt ein kleiner Tannenzweig ist oder eine Zuckerstange oder sowas. Das finde ich immer ganz schön. Und besonders gerne klebe ich auf solche Geschenke noch so einen kleinen Bärli Biber. Kennt ihr die aus unserem Sortiment?
Oh, nee. Was ist das?
Bärli Biber ist ein kleiner, runder Lebkuchen mit Marzipan aus der Schweiz. Schmeckt himmlisch. Kommt manchmal sogar besser an als das Geschenk.
Wir sind ja jetzt alle hier Mitarbeiter bei Manufaktum und haben ja eine sehr schöne Geschenkeauswahl quasi im eigenen Haus. Habt ihr da bei euch eine Veränderung bemerkt, seit ihr bei Manufaktum arbeitet?
Definitiv.
Ich auch.
Also ich finde tatsächlich positiv. Man beschäftigt sich ja das ganze Jahr während der Arbeit mit Produkten und kennt dann natürlich auch viel mehr Hintergrundgeschichten und viel mehr Einzelheiten zu Produkt und Produktdetails und kann für sich häufig viel besser bewerten, warum ein Produkt jetzt besonders qualitativ gut oder langlebig ist. Und dann entwickelt man automatisch so eine kleine Liebe zu einzelnen Produkten. Und ich finde, die teilt man dann auch gerne mit Geschenken. Also es gibt für mich auch so Allrounder-Geschenke, die ich selber so cool finde und so von überzeugt bin, dass ich sie auch sehr oft zu Geburtstagen und Weihnachten deswegen verschenke. Also ich glaube, die Arbeit und die Verbundenheit mit den Produkten hat dafür gesorgt, dass ich anders über Qualität und Langlebigkeit nachgedacht habe, als ich das vorher getan habe.
Ja, also Ich finde es sogar schwierig zu vermeiden, keine Geschenke beim Manufaktum zu kaufen als Mitarbeiter. Also das, was Milena gerade gesagt hat, man begleitet Produkte das ganze Jahr über, verliebt sich in einzelne Stücke und ordnet ja auch direkt die schon Freunden und Bekannten zu und wartet dann auf den Moment, wo man das Produkt irgendwie kauft und verschenken kann, ob das jetzt Geburtstag oder Weihnachten ist. Ich habe es jetzt schon mehrmals als Beispiel irgendwie angeführt, aber dieses Beispiel mit den Rotweingläsern oder mit den Küchenmessern von Robert Herder, das sind so Allrounder, die mich begleiten, die ich toll finde und wo ich genau weiß, die ein oder andere Freundin braucht das genau zu Weihnachten, weil wir dann auch alle davon profitieren.
Ja, mir geht's auch ähnlich. Also ich glaube, ich habe einfach ein anderes Auge auch für Qualität in der Tat entwickelt.
Man kann das Wissen nicht mehr ausblenden.
Ja, genau.
Ja, aber auch der stationäre Handel. Gerade zur Weihnachtszeit sind die Aufbauten so schön. Ich bin großer Christbaum-Fan, vor allem von Vintage-Kugeln. Und da hat Manufaktum natürlich ein großes Angebot. Mir macht es so viel Freude, durch die Läden zu gehen, zu stöbern, durch die Sortimente zu gehen. Und da entdeckt man noch viel, viel mehr. Und also es ist nicht nur bei Manufaktum so. Alle Läden geben sich ja in der Vorweihnachtszeit viel Mühe mit dem Ladenbau und den Aufbauten und Geschenketischen und der Warenpräsentation im Allgemeinen, die Schaufensterdekoration. Und das holt mich, glaube ich, am allermeisten ab.
Ja, ich bin auch untypisch für meine Generation, aber ein super starker stationär Weihnachtskäufer, weil ich tendenziell mit online super überfordert bin und da ich ja relativ spontan Geschenke kaufe, oft gar nicht so mit einer konkreten Idee, bin ich so der Stöbertyp. Mich entspannt das aber auch. Also es gibt ja viele Leute, die das als sehr stressige Zeit empfinden. Ich kann da total beruhigt durch 30 Läden laufen und 4 Stunden Zeit in der Innenstadt verbringen, ohne auch nur einen Hauch von Stress zu empfinden. Und ich mag es auch gerne, dann Sachen anzufassen und mir im Detail anzugucken.
Ja, das kann ich auch total gut unterschreiben. Also mir macht das auch nichts aus, lange zu gucken, es sei denn, es ist der 24. Vormittag. Da werde ich dann auch leicht nervös. Aber was du gesagt hast, die Haptik, das ist auch für mich was ganz Wichtiges.
Und was ich finde, was man vor Ort auch hat, was für mich auch ganz stark mit Weihnachtszeit verbunden ist, ist Weihnachtsmusik. Meine Familie kann, glaube ich, ein Lied davon singen, dass sobald das erste Michael Bublé-Weihnachtslied angestimmt ist, das auf jeden Fall auf Dauerschleife bei mir kein Ende mehr kennt. Und ich finde es auch schön, durch Geschäfte zu stöbern und Weihnachtsmusik zu hören. Da kommt dann die richtige Weihnachtsstimmung auch auf durch.
Ich mag die Dekoration einfach in den Innenstädten. Ne? Also die Weihnachtsmärkte, die alle liebevoll gestaltet sind mit Tannenbäumen, mit Christbaumkugeln. Es weht so ein Geruch von gebrannten Mandeln dadurch und dann geht man von Laden zu Laden und lässt sich so ein bisschen berieseln. Das ist für mich auch absolut Vorweihnachtszeit. Gerade Dekoration, wie ist das bei euch? Seid ihr auch Deko-Fans oder haltet ihr es eher ein bisschen minimalistisch?
Ich bin, glaube ich, so ein bisschen minimalistisch. Was ich sehr schön finde, sind diese kleinen Herrnhuter Sterne. Die machen wirklich ein ganz schönes Licht. Und ansonsten bin ich da aber, glaube ich, ein bisschen begrenzt. Es gibt ja so einen Trend dahin, dass man seine Weihnachtsdeko auch jedes Jahr anpasst, sozusagen. Also da würde ich jetzt für mich nicht mitgehen.
Also ich habe tatsächlich einen nachhaltigen Weihnachtsbaum, den ich nach Weihnachten wieder in einen Karton auf den Speicher verfrachte und dann im nächsten Jahr wieder aufbaue. An Kugeln würde ich mich eher minimalistisch einschätzen, obwohl ich in diesem Jahr das erste Mal ein bisschen Farbe riskiert habe, weil in meine Wohnung, wie soll es auch anders sein, ein Container DS eingezogen ist, in Magenta. Und dann dachte ich, könnten sich die Kugeln doch dem Container ein wenig anpassen. Aber sonst bin ich da eher klassisch unterwegs und benutze auch eigentlich immer die gleichen Kugeln.
Also bei mir ist absolut mehr als mehr. Es muss der größte Tannenbaum aus der Ausstellung sein. Es muss eine echte Tanne sein. Ich mag den Tannengeruch so gerne. Der Tannenbaum wird auch jedes Jahr früher aufgestellt. Aus meiner Kindheit kenne ich das, dass der erst am 23. reingeholt wurde und am 24. morgens geschmückt wurde. In meinem Erwachsenenleben steht er quasi schon am ersten Advent meistens. Rebecca, genau wie du, ich habe die Herrnhuter Sterne in jedem Fenster hängen, überall Kerzen in dunkelrot stehen, die abends angezündet werden und auch beim Christbaumschmuck bin ich zwar schon nachhaltiger unterwegs, also ich habe zum Beispiel die 70er Jahre Christbaumkugeln meiner Großeltern am Tannenbaum in bunten Pastelltönen Dazwischen, um Ruhe reinzubringen, habe ich dunkelrote Glaskugeln und jedes Jahr kommen neue Verrückte, das ist ja mittlerweile auch so ein Trend, so verrückte Kugeln, also ob das jetzt Strohwaffeln sind oder ein Hotdog, ein kleiner Dackel oder auch ein Champagnerglas, die hänge ich sehr gerne als Gag so dazwischen. Da bin ich wirklich mehr als mehr, also jeder Zweig wird behangen und es muss glitzern, es muss funkeln.
Hast du auch eine Gurke im Baum hängen?
Ja, tatsächlich. Das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Patentante damals für meinen ersten eigenen Weihnachtsbaum.
Machst du auch dann diese Gurkentradition mit, dass man die quasi in den Tannenbaum hängt und die ist kaum sichtbar und dann wird die gemeinsam in diesem Tannenbaum gesucht und wer die dann findet, bekommt ein extra Geschenk. Machst du das?
Die Story kenne ich auch. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass das eigentlich von deutschen Auswanderern in Amerika, glaube ich, begründet wurde. Durchgeführt haben wir es doch nie. Aber wir haben auch eine sehr grellgrün leuchtende Gurke, also sie fällt schon ziemlich auf.
Okay, einmal ist immer das erste Mal.
Ja, vielleicht nehme ich das mit für das diesjährige Fest.
Bei meinen Recherchen nach Bäumen habe ich auch herausgefunden, dass Kiefern wohl sehr gut geeignet sind, weil die nämlich länger halten. Das wäre für dich dann auch ein ganz toller Tipp, wenn du jetzt schon vorher anfängst mit dem Baum.
Wir hatten schon mal einen Kiefer-Tannenbaum, weil da die echten Kerzen besser drauf halten, weil die härtere Zweige haben.
Ah, okay.
Das war mir zu nackig. Ich bin da der klassische Nordmann-Tannentyp.
Ja, die sind ja auch so schön, weil die Tannennadeln nicht so pieksen. Die haben ja so relativ weiche Tannennadeln.
Ja, besonders nachhaltig ist das allerdings noch.
Das stimmt. Wenn man Komplettzahlen sieht, wie viele Tannenbäume pro Jahr dahin gerafft werden, 28 Millionen werden verkauft jedes Jahr. Das ist schon eine Wahnsinnszahl.
Aber es gibt auch schöne Recyclingmethoden, finde ich, für echte Tannenbäume. Das ist ja von Stadt und Gemeinde immer unterschiedlich, was damit gemacht wird. Die einen machen da im Frühjahr vielleicht ein Osterfeuer. Das ist jetzt die nicht so nachhaltige Lösung. Viele schreddern aber natürlich auch die Bäume und benutzen das als Rindenmulch für Kreisverkehre.
Die gehen auch an den Zoo, oder?
Genau, die Biotannen können in den Zoo gebracht werden.
Ja.
Dann erfreuen sich die Tiere im Zoo dran und genauso handhaben wir das bei mir zu Hause auch. Meine Eltern haben einen Pferdehof und wenn der Tannenbaum aussortiert wird, darf der zu den Pferden und die spielen dann wie mit so einem großen Fußball mit der Tanne rum und knabbeln daran und machen ein bisschen auch Zahnpflege dadurch. Ist echt schön zu beobachten.
Eine kleine Kuriosität. Was schätzt ihr, was O Tannenbaum ursprünglich mal für ein Lied war?
Das ist knifflig. Keine Ahnung, ein Kinderlied?
Ganz kalt.
Irgendein Werbesong?
Nein, ein Liebeslied. Und wie grün sind deine Blätter ist auch erst später dazugekommen. Die Originalzeile ist, wie treu sind deine Blätter und es sollte darauf angespielt werden, dass der Tannenbaum Glück hat, weil seine Nadeln bei ihm bleiben im Winter im Gegensatz zu Frauen, die schneller weg sind.
Das ist ja auch witzig. Kannte ich dich.
Und das ist erst dann im Nachhinein zu so einem Weihnachtslied umgewidmet worden.
Von wann ist das dann?
Das Original stammt aus dem 16. Jahrhundert.
Und hat immer noch Bestand.
Habt ihr denn auch ein traditionelles Weihnachtsessen?
Ja, seitdem ich denken kann, machen wir jedes Jahr Raclette zu Weihnachten. Das ist ja bei vielen eher das klassische Silvesteressen. Bei uns wurde es das klassische Weihnachtsessen. Aber ich finde, es kombiniert viele Faktoren, die gut passen. Es dauert ein bisschen länger. Es ist für jeden was dabei, ob vegetarisch oder vegan. Jeder kann das essen, was er essen möchte gerne. Und man schmeißt also in unserem Fall nicht so viel weg, weil wir das tagelang essen können und dann auch aus diesen Restezutaten noch andere Sachen kochen. Und deswegen ist es, finde ich, eigentlich ein ganz schönes Weihnachtsessen.
Ja, eigentlich kann man am nächsten Tag auch immer dann nochmal Fännchen machen. Das haben wir ja auch schon des Öfteren gemacht.
Es ist einfach ein super geselliges Essen.
Mm, das stimmt.
Und finde ich gerade an Weihnachten schön, weil es geht ja auch darum, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Und ein Raclette-Essen dauert natürlich tendenziell ein bisschen länger als Würstchen mit Kartoffelsalat. Und deswegen finde ich das schön und es ist auch einfach lecker.
Die gemeinsame Zeit, was ihr mit dem Raclette assoziiert, ist mir auch besonders wichtig. Aber bei uns ist es schon jedes Jahr was anderes. Jeder der Parteien, die dann zusammenkommen an Heiligabend, darf sich aussuchen, ob er eine Vorspeise, ein Hauptgericht oder Nachtisch mitbringt. Da wird viel schon vorbereitet, aber den finalen Touch machen dann alle gemeinsam in der großen Küche. Und dann wird aufgetischt und deswegen gibt es jedes Jahr eigentlich eine andere Vorspeise, einen anderen Hauptgang, einen anderen Nachtisch. Und jeder bringt das mit, was ihn begeistert hat, ein Rezept, was man gefunden hat oder irgendwas. Aber der schönste Moment ist eigentlich, wenn alle in der Küche stehen und noch so letzte Hand anlegen, anrichten und dann wird es rübergetragen und alle essen zusammen.
Also ihr seid auch nicht so die klassischen Kartoffel, Salat und Würstchen. Gibt's ja auch.
Gibt's bei euch Kartoffelsalat klassisch, Rebecca?
Nein, nein. Ich möchte auch was Schönes haben. Also irgendwie soll es doch was Festliches sein. Früher gab es bei uns immer traditionell eine Gans, aber mittlerweile sind wir auch so, dass wir unterschiedliche Sachen machen. Aber schon was Besonderes. Die durchschnittlichen Kalorien, kann ich euch auch noch sagen, pro Festessen.
Gott, ich habe Angst.
3000. Gewichtszunahme über Weihnachten durchschnittlich 370 Gramm.
Also reden wir über 3000 Kalorien beim Abendessen?
Ja, beim Weihnachtsessen.
Das ist auf jeden Fall eine sportliche Portion.
Ja, ich finde das immer so interessant, was statistisch alles rausgearbeitet wird. Also frage ich mich manchmal auch, wie das dann geht, dass es so eine Statistik überhaupt gibt, dass durchschnittlich 370 Gramm zugenommen wird über Weihnachten.
Aber würdet ihr sagen, dass Kalorien an Weihnachten nicht zählen?
Definitiv.
Ja.
Die sind doch nicht in der Kalkulation drin, oder?
Ja, wenn man sich mal ordentlich vollhaut, dann doch an Weihnachten, oder nicht?
Also ich finde, Weihnachten ist die einzige Zeit im Jahr, wo das absolut legitim und auch gewünscht ist.
Ja, da ist alles egal. Da steigt auch der Alkoholkonsum um 36%.
Und es wird früh dunkel und man muss sich belohnen, dass man das Jahr auch fast geschafft hat. Also man trifft auch nicht so häufig Freunde und Familie in der Bandbreite. Also oft ist ja Weihnachten das einzige Mal im Jahr, wo alle zusammenkommen und alle sich bewusst Zeit nehmen. Und ich finde, dann muss man auch Vollgas geben.
Genießen.
Absolut genießen, ja.
Da bin ich total bei euch.
Und es gibt ja auch so tolles Weihnachtsgebäck. Also ob das jetzt der Christbaumstollen ist oder die selbstgemachten Plätzchen, und sind wir ehrlich, ohne Schokolade schmecken sie auch nur halb so gut.
Ja, obwohl ich habe jetzt letztens welche gemacht, die bestehen nur aus gemahlenen Mandeln und dann kommt da so eine abgeriebene Zitronenschale rein und dann kommt Zitronensaft dazu und Puderzucker. Das kriegt dann so eine Marzipankonsistenz, wird dann in Kügelchen in Puderzucker nochmal gerollt und wird dann so gedrückt, einmal von oben und dann gebacken und super lecker, super einfach. Hält nicht lange.
Oh, Rebecca, jetzt läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.
Ich mag am liebsten so ganz einfache Butterkekse, so Aussteckplätzchen. Und jetzt kommt das Beste, ich mag das eigentlich am liebsten, wenn die so kurz davor sind, dass die eigentlich verbrannt sind.
Ehrlich?
Ja.
Oh, da wäre ich irgendwie, ich mag die immer lieber hell.
Aber dann müsste doch eigentlich auch Gewürzspekulatius was für dich sein, Milena, wenn du es fast verbrannt magst.
Ein bisschen, aber eigentlich, also so Butterkekse, die so, wo andere Leute sich ärgern würden und sagen, ach Mist, die habe ich zu lange drin gelassen, die finde ich perfekt.
Da wissen wir Bescheid. Also wenn uns noch welche irgendwie fast daneben gehen, ja, bringen wir die mit.
Misslungene Kekse sind meine Lieblingskekse.
Ich bin großer Fan von Christstollen mit so ein bisschen weicher Butter da drauf. Oder Gewürzspekulatius, ganz klassisch. Das geht auch schon den ganzen Dezember.
Ich finde auch Christstollen mag ich auch total gerne. Aber da gibt es ja auch, da scheiden sich ja auch die Geister an dem Orangeat und dem Zitronat. Ne? Das mögen ja, glaube ich, ganz viele Leute nicht. Und dann die Rosinen ist ja auch immer so ein Ding.
Rosinen sind ein Muss, ein absolutes Muss.
Ja, in Rum eingelegt.
Super lecker.
Ja, ganz viel Rum und ganz viel Butter.
Ja, das ist ja jetzt die letzte Folge des Jahres. Dann gehen wir doch mal ins nächste Jahr. Ich dachte, wir machen vielleicht einen kleinen Ausblick, was wir im Kopf haben, vielleicht an neuen Themen.
Ja, ich glaube, nächstes Jahr erwartet uns genauso eine bunte Mischung wie in diesem Jahr. Von Lieferantengesprächen bis Professoren.
Habt ihr da schon irgendwas in der Pipeline?
Es macht ja auch so ein bisschen aus, so die Mischung zu haben aus Experten, Herstellern und auch aktuellen Themen. Deswegen sind wir auch immer großer Fan davon, wenn Hörerinnen und Hörer Zusendungen schreiben mit Themen, die sie schon immer mal interessiert haben. Aber werden darüber hinaus natürlich auch mit unseren Ideen hoffentlich Hörerinnen und Hörer begeistern können.
Ja, genau. Also wenn Sie Themenvorschläge haben, jederzeit gerne her damit. Und zwar unter der E-Mail-Adresse presse@manufaktum.de.
Super. Damit wären wir dann am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke euch beiden, dass ihr so schön eure persönlichen Erlebnisse und eure persönlichen Sichtweisen zum Weihnachtsfest mit mir geteilt habt. Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es genauso gut gefallen. Und dann hören wir uns wieder Mitte Februar. Und bis dahin wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr.
Von mir auch und ein großes Dank an euch beide. Ihr habt mir auch nochmal zusätzliche Geschenketipps gegeben.
Ja, und damit verabschiede auch ich mich und wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie bewusst.